Flaschenkinder, der Podcast.
Hallo Alex.
Hallo Verena. Oh, da ist aber jemand motiviert heute.
Total. Ich bin mega gut drauf. Ich habe jetzt 4 Tage durchgefeiert und dachte mir, mega. Super.
Aber du hast schon geschlafen, hoffentlich.
Ich habe schon geschlafen. Relativ wenig, weil ich zum Brunch verabredet war. Aber ja, was soll der Geiz, ne?
Aber ich finde, wenn man einmal so in dem Flow drinnen ist, dann geht's.
Ja, vor allen Dingen, weil ich beruflich morgen jetzt wieder für 2 Tage wegfahre ins Ausland, wo es guten Wein gibt. Und ich einfach
wohin
nicht.
Wohin geht's?
Es geht nach Lissabon.
Oh, schön.
Da gibt's ja auch eine ganz tolle neue Naturweinbar, Senhor Uva. Die konnte ich bei meinem letzten Lissabon-Besuch nicht aufsuchen und dann werde ich diesmal.
Ich habe das Gefühl, irgendwie alle portugiesischen Lokale heißen Senhor. Also ich, in Wien gibt es auch ein Lokal, das heißt Senhor Vinho. Und alle, es ist so wie bei den Italienern, da heißt ja da
Luigi,
ja alle,
Pizzeria Luigi.
Genau, Rialto.
Oder bei den Roma. Griechen immer Akropolis.
Ja, genau.
Wir haben einen Griechen, Akropolis.
Wir haben einen Griechen, der heißt Rezina.
Ah, das ist gut.
Achillon und da gibt's noch einen, wie heißt der? Ja, auf jeden Fall auch irgendwie sowas.
Aber habt ihr in Österreich so richtig gute griechische Restaurants? Weil in Köln ist es super schwer, irgendwie einen guten Griechen zu finden.
Ich muss dir ehrlich sagen, das ist so ein bisschen ein blinder Fleck in Wien. Aber es gibt einen einzigen Griechen, den ich wirklich toll finde. Mhm. Ich werde jetzt nicht sagen, welcher das ist. Aber die griechische Küche ist sehr, sehr schwierig in Österreich. Also die meisten sind richtig, richtig schlecht.
Okay, also eher so Imbissbuden dann, ne?
Ja, du hast so halt natürlich die Klassiker. Kriegst dann dein Moussaka und dein Taramasalata und dein Skordalia. Aber das Ding ist, die Qualität ist halt, und die sind auch immer so ein bisschen schmuddelig, aber es gibt ein Restaurant, das ist ganz, ganz klein, das hat glaube ich nur 5 Tische oder so und die haben auch eine ganz kleine Karte, kochen jeden Tag frisch, das heißt, es gibt auch jeden Tag nur, weiß ich nicht, ich glaube so 5-6 Gerichte.
Ach, cool.
Und das ist richtig gut, also ist richtig toll.
Ja, also ich meine, die Griechen, die wir haben, die gut, also die okay sind, sind dann aber eher so eine Mischung aus Griechisch und Italienisch. Also ich muss sagen, richtig, richtig gut in Deutschland griechisch essen gehen kann man in Berlin halt. Das ist halt super.
Mm, ja.
Naja. Ja, sorry, mich als halbe Griechin interessiert das halt. Ne?
So, ja, ja.
Sorry, wenn es euch nicht interessiert.
Doch, mich interessiert es total. Ich liebe Griechenland. Ich bin ja auch dieses Jahr wieder 2 Wochen in Griechenland bei unseren Freunden auf Kreta. Und ich mag Griechenland sehr, sehr gern.
Ja.
Das darf man ja auch so als Kulinarik-Journalist nicht so öffentlich sagen.
Weil das verpönt
jetzt,
ist.
Naja, verpönt, aber die griechische Küche ist halt international jetzt, würde ich sagen, nicht so super angesehen wie jetzt die französische oder die seit vielen Jahren jetzt die skandinavische oder auch die spanische Küche. Aber man muss dazu sagen, Griechenland mausert sich da auch sehr. Also es gibt in Athen jetzt auch schon 2-3 richtig gute Läden. Und ich glaube, das hat jetzt auch so ein bisschen mit der Generation zu tun, auch bei Naturwein zum Beispiel. Ich meine, wir haben ja einen richtig geilen Naturrezina vom Peloponnes getrunken. Also da tut sich schon,
absolut. Und ich habe dir vor 2 Jahren habe ich dir noch gesagt, du musst unbedingt mal, wenn du eh auf Kreta bist, nach Heraklion, weil ich habe da 4 Tage verbracht und da unfassbare Food-Szene, also wirklich. Ich war da im Opus, das ist so ein Fine-Dining-Restaurant, unfassbar geil. Und Heraklion ist so mega, hip und du kriegst da auch deinen Cold Brew Gin Tonic und so. Ich war richtig begeistert von der Stadt. Also das ist so, also wo du dir wirklich denkst, weil auch gerade die griechischen Inseln, muss man vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, sagen, ist eher so, die sind meistens so bodenständig sehr auf Tourismus aus oder halt total ländlich und so ursprünglich irgendwie. Und Heraklion hat mich total überzeugt mit dieser Moderne, die da auch ist.
Ja, man muss dazu sagen, wenn ich in Griechenland bin, dann bin ich meistens sehr auf runterkommen und runterfahren. Ja. Und deswegen, also die Freunde von uns, die haben das Hotel zwischen Rethymno und Chania. Und der kleine Ort heißt Petres. Und das ist ganz cool, weil das überhaupt nicht touristisch ist. Das ist, steht für sich alleine, direkt am Meer mit privatem Strand. Das hat auch nur 13 Zimmer, das Hotel. Und Katharina, also die Mama von Maria, die das mit ihrem Mann, mit dem Matt, der aus Großbritannien kommt, betreibt, die kocht dann jeden Abend halt was und dann fragt sie halt in der Früh, ob du mitessen magst. Und ich mag halt, das ist so ein bisschen entschleunigend für mich und deswegen vermeide ich es dann meistens. Einmal in den zwei Wochen fahre ich dann schon nach Heraklion oder nach Chania, aber an und für sich versuche ich es zu vermeiden, weil es einfach dort so nett ist und
ja, kann ich
lieber
verstehen.
In eine kleine Taverne.
Ja, kann ich auch verstehen, aber vielleicht findest du ja in den zwei Wochen einmal die Gelegenheit.
Ja, natürlich.
Und dann gehst du schön ins Opus und dann weißt du genau, was ich meine, weil auch das okay. ist entschleunigend, so nämlich.
Ja, okay. Okay, es gibt übrigens ein Restaurant, da gehe ich immer hin, das ist in den Bergen, das ist nicht weit entfernt, das ist so fünf bis zehn Minuten mit dem Auto von da, wo ich immer bin, entfernt, so ein kleines Bergdorf und da hat ein Typ ein Restaurant, das ist, also es ist so crazy, abgesehen davon, dass mitten in dem, es ist alles Outdoor, nur unter so Lauben sozusagen und abgesehen davon, dass die, dass da in dem Lokal mittendrin zum Beispiel ein großes Himmelbett steht, gibt es da auch ein Pferd, ein weißes. Mhm. Und die Tische sind sozusagen, also das Pferd ist auf so einer großen Wiese und da ist eine Steinmauer und die Tische sind an die Steinmauer drangestellt. Und das heißt, wenn du dort isst, dann kommt dieses Pferd dauernd her und streckt halt seinen Kopf wirklich auf deinen Tisch und dann kannst du streicheln oder halt füttern oder halt einfach wegstoßen. Es ist ein richtig, richtig cooles Restaurant, auch 100% organic, also bio, ein richtig toller Typ. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen, weil es braucht etwas länger manchmal, wenn viel los ist. Ich glaube, er ist auch nicht ganz manchen Substanzen abgeneigt.
Ah ja, verstehe.
Aber es ist richtig,
aber alles
es ist
organic.
Richtig geil. Alles organic, genau. Und entschleunigend auf jeden Fall. Schön. Aber er ist richtig cool. Und als ich das erste Mal dort bin, habe ich einen, erste Mal dort war, habe ich einen richtigen Fauxpas mir geleistet, weil ich hatte so Lust auf eine eiskalte Cola und hatte mir einen 10-Minuten-Vortrag gehalten.
Warum
wie
Cola
schlimm,
schlecht ist.
Naja, genau, aber nicht der Inhaltsstoff, sondern der Konzern.
Ah ja, okay.
Und dass er etwas hätte, was wie Cola schmeckt, aber halt ein griechisches Produkt ist.
Und wie war's?
Aber war gut, ja. Mhm. Aber ich fand's halt irgendwie cool. Also der steht halt zu 100% auch hinter dem, was er macht. Und er hat einen Salat, ich glaube, das sind 56 Ingredients drinnen.
Was?
Und eine, das ist richtig geil. Und eine davon ist, das ist immer oben drauf, eine richtig fette Passionsblume.
Mm.
Und die kann man auch essen. Und das ist also richtig geil. Ja. So,
cool.
Ich krieg gleich wieder Lust auf Griechenlandurlaub.
Ja, ich merk schon.
So. Genau. Übrigens, habe ich jetzt mitbekommen, weil wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, dass es in Köln glaube ich, drei Lokale mit WLAN gibt, mit gratis WLAN-Zugang. Was ich nicht verstehen kann, weil ich glaube, in jedem griechischen Dorf gibt es mehr WLAN-Hotspots als in Köln. Und jetzt habe ich diese Woche mitbekommen, dass die EU 51 Millionen Euro für gratis WLAN-Hotspots vergibt für Gemeinden und Städte. Also ein so ein WLAN-Hotspot kostet 15.000 Euro, also da ist dann alles sozusagen dabei. Und da konnte man sich bewerben. Und ich glaube, aus Österreich
Deutschland
haben
hat sich nicht beworben wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht. Aus Österreich haben sich einige beworben, einige Gemeinden und Städte. ich bin mir nicht sicher, ob sich Köln, nee, ob sich irgendwelche Stadtbezirke von Köln auch dafür beworben
auf
haben.
Gar keinen
Aber
Fall.
Ich sag nur, ich die EU dir. Vergibt da Budget dafür.
Ja, super. Ich werde das mal hier, Frau Reker, ja, ne? Ich,
auf jeden so, Fall sag das mal Frau Reker, bitte.
Okay.
Damit sie mal rekapitulieren kann, nein, die Frau Reker.
Also, unfassbar. Naja, Was ist denn sonst diese Woche passiert? Wir haben uns echt nicht
Hast
viel gehört.
Hast du gerade gegähnt?
Ja, mein Gott, ich bin im Partymodus, eben noch high, jetzt wieder down. Also ich, solange ich nicht nachlege, passiert körperlicher Zerfall.
Du bist halt auch noch jung, ne? Du wirst das merken, so in 3-4 Jahren wird das auch nicht mehr so leicht von der Hand gehen.
Wieso nicht?
Naja, wenn du mal so über 35 bist.
Das sagen mir alle, das glaube ich nicht.
Es ist so.
Glaubst du, dann kriege ich auch auf einmal einen Kater, obwohl ich das sonst nicht habe oder was? Kopfschmerzen
ja,
oder sowas kriege ich dann auch?
Ja, Kopfschmerzen, weiß ich jetzt nicht, aber du wirst es auf jeden Fall spüren. Also du wirst dann am nächsten Tag sagen, boah, ich trinke jetzt ganz lange keinen Alkohol mehr.
Ja, sage ich ja auch. Und dann kommt irgendwer und sagt, ach komm, Verena, nimm mal einen Schluck Bier. Und dann, bim, dann ist die
dann
Maschine
wieder
angeknipst, du. Ja, ich wundere mich ja selber darüber, aber es ist einfach so.
Ja, ja, dann sollten wir vielleicht gleich trinken, würde ich sagen.
Okay.
Der Burner der Woche.
Mein Burner der Woche ist... Ich glaube, ich habe schon mal einen Petnat von diesem Weingut vorgestellt, von Daniel und Bianca Schmidt.
Ja, ich meine ja.
Ja, da hatte ich, glaube ich, mal den Petnat, der ja auch großartig ist. Nun habe ich praktisch ihr Baby, und zwar nämlich die aus ihrer Linie der Verrückteste. Der nennt sich Wild Pony. Ich glaube, ich habe mal kurz über den gesprochen und jetzt werde ich ihn aber auch mal ausführlich vorstellen. Denn das ist ein Orange und Daniel und Bianca Schmidt toben sich da richtig aus. Es ist immer eine Cuvée.
Es hört sich irgendwie unanständig an. Also ich stelle mir gerade vor, wie die im Weinfass sich austoben.
Nee, nicht Daniel so. Und Bianca. Nicht so.
Ach so.
Ich sag mal so. Da drehen sie völlig durch und sind crazy, ja? Also da
glaubst
schlägt
du,
mein
Winzer auch, also so Winzerpärchen, glaubst du, dass die auch im Weinfass Sex haben?
würdest du, wenn du Winzer wärst, im Weinfass Sex haben wollen?
Nein, weil ich find's da, also ich war einmal in einem Stahltank und da ist es unfassbar heiß und stickig drinnen. Also das finde ich unangenehm. Im Weingarten könnte ich es mir schon eher vorstellen.
Also ich glaube auch nicht, dass das, okay,
ja,
lassen
gut.
wir das.
Sorry für diesen kurzen
Wild
Exkurs.
Pony, ja, jedes Jahr eine andere Cuvée, ja, und die ganz intuitiv, wie sie gerade lustig sind, schmeißen sie da was zusammen. Und 2016 haben sie Riesling, Silvaner und Weißburgunder zusammengemischt. Und
yeah, in the mix.
Genau. Und ja, die, ich trinke, also die werden dann im Barrique-Fass ausgebaut, ne? Heißt das so? Im Barrique-Fass.
Ausgebaut, ja.
Im Barrique-Fass werden die Moste dieser zu gärenden Trauben, ja, miteinander vereint, ja. Und das ist nämlich dann die Nummer, die das Ganze zu einer orangenen, orange-leichten Farbe werden lässt. Und ich trinke jetzt mal kurz. Oh ja. Also da schlägt halt mein Herz höher, mein Naturweinherz. Das ist aber auf gar keinen Fall ein Wein für Naturwein-Neulinge, Anfänger. Mhm. Weil der natürlich eine sehr... Ich kann es dir gar nicht sagen. Doch, ich kann es eigentlich nur mit einem Wort beschreiben. Funky ist.
Ach Gott. Wenn du für jedes Mal Funky 5 Euro zahlen müsstest und ich für jedes Mal Kulinarik-Journalist 5 Euro zahlen müsste, ich glaube, dann könnten wir beide schon eine Woche Urlaub in Griechenland machen.
Okay, ich sammel mich kurz. Ich würde beschreiben, es ist eine klare Fruchtnote, die aber nach hinten raus richtig stark deinen Gaumen erfüllt, ja.
Nach hinten raus.
Und zwar kommt diese Tiefe, die dieser Wein hat, natürlich durch den Ausbau im Barrique-Fass. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen spannender. So. Mhm. Ich sag weiter so, Daniel und Bianca Schmidt. Mir gefällt der
weiter
Tropfen.
Weiter so. Küvettiert, was euch in die Hände kommt. Und
so
mixt es.
Ich muss die ganze Zeit stelle ich mir vor, wie die Winzerpaare, die ich kenne, in Holzfässern Sex haben. Das ist wirklich, das hast du mir jetzt richtig in meinen Kopf reingepflanzt. Oh, ich kann in keinen Weinkeller mehr gehen, wirklich.
Immer wenn du jetzt ein großes Fass siehst, wirst du dir die zwei Winzer da drin vorstellen. Oh. Also den Winzer und seine Frau oder den Winzer und den Kellermeister, wenn die Frau oben Paperwork macht und die Bestellungen.
Aber aufnimmt. Das ist wirklich, also das ist kein Klischee, meine Lieben. Wenn ein männlicher Winzer, ja, hat meistens eine Freundin oder Frau, die dann für ihn die Abrechnung und Bestellung und tralala, die das Ganze,
ja.
Ne?
Das ist wirklich
so. Das ist kein
so.
Klischee.
Warum ist das so?
Naja, weil es ist ja so, der Winzer ist total an sein Weingut gebunden, der kann halt nirgendwo anders hin. Das heißt, immer muss die Frau, wenn er die jetzt nicht zufällig aus dem Dorf kennenlernt, zu ihm ziehen. Und dann muss die Frau natürlich auch irgendwie Geld verdienen. Und das kann sie natürlich am besten im Weingut und ja. So. Und da sie keinen Wein
so
machen
wie,
kann.
Das ist so ein bisschen wie die Arztgattinnen, ne? Die dann immer am Schalter sitzen und die Termine für die Patienten machen.
Ah, das wäre voll traurig. Guck mal, mein größter Wunsch, einen Winzer kennenzulernen und dann passiert das und wir verlieben uns und wo lande ich nachher? Im Office, weißt du?
Im
und
Office,
packe
ja.
Irgendwie
die
Kisten Wein. Ach du
Tja.
Scheiße.
So läuft's. Ja, mein Burner der Woche kommt dieses Mal aus Niederösterreich, nämlich aus dem Kamptal von Alvin und Stefanie Jurcic. Ich glaube, die kennst du auch. Die machen ja auch den Bell Naturel. Ja. Gibt es übrigens auch bei Wein & Co. Richtig, richtig guter Wein. Aber den ich heute habe, ist ein Wein, der ganz besonders ist, wie ich finde. Ist ein grüner Veltliner und der nennt sich Pot de Fleur. Mhm. Ist von 2014 und der wird so gemacht, dass die Trauben ganz vorsichtig gerebelt werden. Dann kommen die in eine 500 Liter Amphore, also nicht ganz voll gefüllt, sondern nur so zu zwei Dritteln. Mhm. Dann wird der Rest, also die restliche Amphore mit Most aus der gleichen Lage aufgefüllt und das Ganze bleibt dann 6 Monate da drinnen. Was zur Folge hat, dass sich natürlich die Trauben am Boden absetzen und der klare Wein, also klar, ist natürlich immer noch trüb, aber der Wein, der dann da drinnen quasi oben ist, wird abgezogen. Mhm. Und die restlichen Beeren werden drinnen belassen, was natürlich bedeutet, die Menge nicht sehr ertragreich ist, weil, wie du dir vorstellen kannst, bleibt dann nicht viel übrig.
Ja, ja.
Die restlichen Beeren, die dann noch drinnen sind, die werden dann abgepresst. Die sind natürlich voll mit Gerbstoffen, mit Tanninen, werden aber nicht dieser Charge sozusagen, der ersten Charge, die abgezogen wird, beigemengt. Da ist wirklich nur der Wein drinnen, der oben sozusagen auf den Beeren drauf ist.
Okay.
Es gibt auch nur eine beschränkte Flaschenanzahl für Konsumenten, also wenn du den kaufen willst, ich glaube es sind 3 Flaschen pro Kunde.
Ehrlich?
Also sie haben das machen aber viele. Also viele. Es gibt ein paar Winzer, die das machen. Wenn die nicht viele Flaschen machen, dann sagen sie, okay, man kann nur 3 Flaschen pro Person kaufen.
Okay.
Was ich auch gut finde, weil sonst gibt's halt dann, weißt du, dann gibt's halt dann einen, der kauft halt dann irgendwie ganz viele.
Voll, das ist auch voll mein anderen, Style. Ich kaufe ja eh nie mehr als 3 von einem Wein.
Ja. Genau, also ich finde es eigentlich ganz cool. Also ein richtig, richtig toller Wein. Ich glaube, es war mehr ein Experiment, aber ich find's richtig, richtig gut. Und ich habe mir jetzt auch schon was eingeschenkt von diesem herrlichen Wein. Der Name passt natürlich, Pot de Fleur, weil wenn man reinriecht in das Glas, hat man schon wirklich so eine richtige Blumenwiese, also schöne florale Noten. Es kommt auch ein bisschen was Kräutriges dazu, aber lustigerweise auch ein bisschen was Erdiges. Und dann beim ersten Schluck setzt sich auch dieses Erdige so ein bisschen fort am Gaumen, finde ich. Also das Florale geht dann ein bisschen weg und es ist ein richtig schöner, robuster, erdiger Wein, der aber trotzdem so eine leichte Frische mitbringt. Also richtig schönes Produkt, richtig tolle Geschichte, auch wie das gemacht wird. Ich finde ja Amphorenweine generell immer, also nicht immer, aber sehr oft sehr gut. Und ja, tolles Produkt. Pot de Fleur, Grüner Veltliner 2014 vom Weingut Jurčić.
Yummy, yummy.
Yummy, yummy.
Ach genau. Alex, ey, ich merke wirklich, also gerade komme ich an meinen Tiefpunkt hier.
Ja, dann trink noch ein Glas.
Ja,
Mach's auch, komm. Prost.
Okay, Prosti. Mhm.
Ah, herrlich. Das ist schön. So, sonntags leicht einen Sitzen haben.
Daydrinking.
Keine Termine. Daydrinking. Kein,
ja. Das ist richtig schön. Naja.
Ja. Gut, wir müssen aber unsere Rubriken natürlich auch noch durchbringen heute und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Hate-Moment der Woche.
Der Hate-Moment der Woche.
Mein Hate-Moment der Woche ist, ich weiß nicht, ob man das, wenn man nicht in, ich weiß gar nicht, ob das in Köln auch so ist oder generell in Deutschland und ich weiß auch nicht, ob das in anderen Städten in Österreich so ist, aber in Wien hat sich vor einigen Jahren eine, ich würde sagen, Bande eingeschlichen, eine Gruppierung von Menschen, die Autos, die jetzt nicht mehr ganz so neu sind, kleine Zettelchen in die Scheibe, in die Seitenscheibe stecken und darauf steht, dass sie dein Auto kaufen möchten
ja,
und sie dir einen richtig tollen Preis machen wollen.
Ja.
Und jetzt sage ich mal so, ich habe das immer verstanden, also als ich mein erstes Auto hatte, das war ein Toyota Corolla, Baujahr, keine Ahnung. richtig alt. Mein zweites Auto, auch richtige Schrottkiste. Aber dann, irgendwann, als ich Geld verdient habe, habe ich mir tatsächlich auch Autos gekauft.
Du bist auch so ein Autotyp, ne? Du bist so einer,
Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich habe jetzt lange Zeit gar kein Auto gehabt. Ich habe jetzt 10 Jahre lang oder 9 Jahre lang gar kein Auto gehabt. Aber dadurch, dass ich jetzt in Neusiedl bin, und man natürlich da auch mit dem Zug hinfahren kann, aber es wahnsinnig mühsam ist, habe ich jetzt wieder ein Auto. Also ich habe das nicht alleine, sondern ich teile mir das mit einer Freundin. Und ich würde sagen, das Auto ist ja schon ganz gut.
Ja.
Also es ist jetzt keine Schrottkiste und es ist jetzt auch
das
kein...
Das kann ich bestätigen, ja.
Ich sage jetzt nicht die Marke und welches
ein
Auto es ist.
Luxusschlitten sozusagen.
Ja, Luxus. Es ist auf jeden Fall ein SUV. Und
Luxus-SUV.
Braucht man ja in der Stadt. Und auf jeden Fall hatte ich da letzte Woche auch so eine Karte drinnen. Und ich denke mir, glaubst du wirklich, dass irgendjemand mit einem guten Auto diesen Zettel nimmt und dort anruft und sagt, wollen Sie mein Auto völlig unter Wert kaufen? Nein, natürlich nicht. Und deswegen regt mich das richtig auf, das ist mein Hate-Moment, weil ich denke, wenn man schon diese Scheißzettel in die Scheiben reinsteckt, ja, dann sollte man vielleicht ein bisschen differenzieren.
Ja, absolut.
So.
Absolut.
Ja.
Aber ich denke nicht, dass die Menschen, die das Auto wirklich kaufen, diese Zettelchen reinmachen, sondern dass das kleine Studenten sind, die sich was nebenbei verdienen mit diesen Zettelchen. Und denen ist es völlig gleich. Die haben ihr Tagessoll erfüllt, wenn die ganzen Zettel weg sind.
Ach so, meinst du?
Mhm.
Okay, ja, das kann natürlich sein.
Oder? Ja, ich gehe stark davon aus. Naja, aber gut, ich kann es verstehen, dass dich das nervt. Ja.
Nämlich nervt es auch insofern, weil du bist ja dann, weil du kannst ja diesen Zettel jetzt auch nicht einfach auf den Boden werfen, ja, weil das macht man ja nicht. Du musst ihn ja entsorgen. Das heißt, ich muss diesen Zettel rausnehmen. Ich gebe ihn dann ins Auto. Dann liegt er da wieder Tage, wochenlang im Auto rum. Dann irgendwann räume ich das aus und muss das wegschmeißen. Das heißt, das ist ja eigentlich auch mit sehr viel Arbeit verbunden, dieser Zettel. Ja,
ja, ja.
Das heißt,
absolut.
Das zieht ja auch einen Rattenschwanz dann.
Absolut,
hinter sich her.
Alexandre.
Und wie komme ich dazu? Eigentlich würde ich diesen Zettel gerne nehmen und einfach am Boden schmeißen. Machen auch viele Leute, aber das schaffe ich halt nicht.
Das ist gut, das ist gut. Du bist einfach ein sehr umweltbewusster Typ, mit so. Der ein SUV fährt in der Stadt. Ja, komm mit zu meinem Hate-Moment.
Ja, komm.
Ich weiß gar nicht, ob das so ein, also keine Ahnung, es geht um Männer, ja? Und was mich komplett nervt, ist Folgendes. Ich habe ja keinen festen Freund, ich tingle ja so ein bisschen so durch Köln.
Ach wirklich, das hast du noch nie erwähnt.
Nee, ich bin Single, hallo. Und ich lerne halt auch manchmal Männer kennen und dann hat man so Kontakt und trifft sich und so. Und ich bin, glaube ich, der Prototyp einer entspannten Affäre. Also ich glaube, es gibt keinen entspannteren Menschen auf der Welt, oder keine entspanntere Frau als mich, weil ich schreibe...
Das kann ich bestätigen.
Ja, ich schreibe nicht irgendwie, ich zick nicht irgendwie, ich, weißt du, so, ich Bock zu treffen, ja, dann wird ein Vino getrunken, hat man einen schönen Abend. So. Dann ist es leider jetzt so, ist öfteren vorgekommen, dass die Jungs mich halt nett fanden, weil ich, glaube ich, so entspannt war und sich...
Du bist eigentlich die perfekte Affärenfrau, muss
voll.
Man sagen.
Das ist a story of my life, ja.
Ja.
Naja, um da kurz zurückzukommen, was mich dennoch nervt, ist diese Jungs, die mich ja eigentlich treffen wollen. Und dann passiert irgendwas in deren Leben, weil ich treffe mich ja nicht regelmäßig mit denen, sondern so, was weiß ich, einmal im Monat oder alle zwei Wochen oder so.
Mhm.
Dann passiert irgendwas wie neue Freundin oder ich weiß es nicht, ein Mädchen kennengelernt, mit dem sie sich jetzt täglich treffen können.
Oder die Freundin kommt drauf.
Oder die Ehefrau merkt es, ja, wie auch immer.
Genau.
Naja. Und dann melden die sich einfach gar nicht mehr. Und ich finde, das ist halt eine Unart, weil auch wenn man nur sporadisch Kontakt hat und nicht oft, man hat ja, verbringt ja trotzdem Zeit mit dem Menschen. Und dann kann man doch zumindest, wenn sich was Neues ergeben hat, das kurz mitteilen. Aber dieses Ghosting, so nennt sich das.
Ich wollte gerade sagen, da gibt's einen Begriff dafür, Ghosting nämlich, genau.
Ja, aber ich meine, das ist doch behindert. Also ich verstehe nicht den Hintergrund. Warum ghostet man?
Na, was ich nicht verstehe, ist, also das merke ich ja oft bei Freundinnen auch, dass die Typen dann so total euphorisch sind und teilweise schon übers Ziel hinausschießen und sagen, also Dinge sagen, die man gar nicht von ihnen erwartet. Mhm. Also so erzählen mir das Freunde, so ist es bei dir ja auch manchmal, dass die dann irgendwie, dass die dir dann das Gefühl geben, okay, die empfinden
ich will
halt
dich
wirklich
heiraten.
Was?
Ja,
ja, genau.
Ja.
Und dass es dann plötzlich
von
100 auf 0, also das verstehe ich halt nicht.
Also
weil wenn es immer so ein bisschen Larifari ist, okay, ja gut, mein Gott, dann ist das halt so. Aber oft sind es ja diese Typen, die halt so total überdrüber sind und das will ich halt irgendwie
Ich überlege halt, ob das
strange
an mir liegt, weil ich halt ja nie
Nein,
drüber bin, weißt du. Und dann wollen die vielleicht
Nein,
doch lieber das Mäuschen
das
Mäuschen
mir
haben.
Ganz, nein, das erzählen mir ganz viele Freundinnen,
okay.
Wirklich. Ja.
Ja, ich habe also keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall unmöglich und eine Unart und gewöhnt
find
euch das
auch
ab. So, das ist unhöflich
ja,
einfach.
Ja.
Das ist so, wie
Mach
wenn man
nicht
mit jemandem super, weiß ich nicht, viel Zeit verbracht hat und befreundet ist oder wie auch immer und man wünscht sich noch nicht mal frohe Weihnachten. Unhöflich ist das einfach. Egal, was passiert ist. Ja.
Okay, das sehe ich jetzt ein bisschen anders, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich finde, man muss auch differenzieren, weil wenn, also ich glaube, dass das auch so ein bisschen aus dieser ganzen Online-Dating-Sache heraus entstanden ist.
Ja, aber ich lerne die Typen
Ghosten
ja nie online kennen.
Eben, genau, deswegen sage ich ja, man muss es differenzieren.
Ja.
Also wenn man mit jemandem schreibt und der einen oder die einen dann ghostet, dann sagt man, okay, gut, ist halt so, man kannte sich nicht. Aber wenn man sich schon mal getroffen hat und man hatte irgendwie einen netten Abend oder so, dann finde ich es komisch. Also
ja,
dann finde ich es irgendwie, ja, irgendwie seltsam. So.
Naja, was soll's.
Außer der Typ sagt dir dann gleich irgendwie, du, das war eine einmalige Sache oder so, ja.
Voll. Aber ich muss auch sagen, weil nochmal zum Thema Affären und so, wie oft Männer halt auch einfach nicht sagen, dass sie eine Partnerin haben, ne? Und das finde ich so, also bei mir, ich verstehe das, dass sie das bei vielen anderen Frauen nicht sagen, weil die dann nichts mit denen starten würde. Aber bei mir ist sowas ja komplett egal. Ist ja sein fucking life, ja? Also ich finde halt eher Ehrlichkeit.
Oh, jetzt machst du dich richtig unbeliebt bei so Langzeit-Ehefrauen.
Ja, aber
und schon gehen die Hörerzahlen runter.
Und bei den Männern hoch. Naja.
Aber, nicht nur die Hörerzahlen.
Aber ich finde halt,
das war ein sicker Witz, ne? Der hat jetzt ein bisschen gedauert.
Ja, ja, genau.
Ja.
Was wollte ich denn sagen? Du hast mich völlig aus der Frage. Ach so, dass ich viel interessanter, netter, toller finde, wenn man ehrlich sagt, was Sache ist, ja, anstatt dass man nachher draufkommt. Also es ist so, das macht erstens den Mann total scheiße und hässlich, so vom Inneren, dass er unehrlich ist. Also dann doch lieber bitte ehrlich sein, lieber.
Weißt du, was ich immer krass finde? Es gibt ja Leute, die, also Männer, die führen ja, also es sind fast immer Männer, die führen ja so ein richtiges Doppelleben. Also die haben ja teilweise dann wirklich nicht nur zwei Beziehungen, sondern manchmal in seltenen Fällen auch zwei Leben und zwei Familien, also auch Kinder. Also das ist, also die haben, also das muss so unfassbar kompliziert und stressig sein, dass du auch immer weißt, wann bist du wo? Wem hast du was erzählt? Wie?
Ich verstehe halt nicht,
keine
warum
Ahnung.
Man das überhaupt macht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also du sagst mir immer, wie schlimm Männer sind. Frauen sind auch schlimm. Muss man gar nichts zu sagen. Aber ich verstehe es nicht. Mhm. Also ich verstehe nicht, warum man lügt. Warum man die Frau, die mit der man lebt und liebt, ja, warum man die belügt, ist mir völlig, ja.
Naja, es ist halt wahrscheinlich auch oft eine Komfortzone, ne?
Ja, mag sein, aber finde ich total ekelhaft. Ihr seid alle ekelhaft. So, jetzt okay. Auch jetzt habe ich keine Dates mehr. Super.
Vor allem das Geile ist, ne, die ganzen Typen, also gerade als ich gesagt habe, du bist der perfekte Affärentyp, haben die gerade dein Instagram-Profil gesucht
und jetzt
begonnen, eine Nachricht zu tippen. Und jetzt haben die das ganz schnell wieder gelöscht.
Ja, weil die einfach hässlich sind. Sind hässliche Ottos, wirklich. Also seid ehrlich.
Okay, na gut. Also schöner Hate-Moment, finde ich gut.
Ja.
Was war eigentlich dein Hate-Moment nochmal? Ich habe ihn schon wieder vergessen.
Ghosten.
Ach, Ghosten, ja genau, richtig. Na gut, kommen wir zu einer Rubrik, die ich auch sehr gern mag, nämlich die Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland.
Deutschland versus Österreich.
Was ich total schön finde in Österreich, Kaffeehäuser und diese Kaffeehausmentalität. Und das gibt es in Deutschland einfach komplett gar nicht. Weil Kaffeehaus ist ja, also würde man in Deutschland auch wahrscheinlich missverstehen oder denken alle immer, es gibt nur Kaffee dort, was ja gar nicht stimmt. Ne? Also das ist ja, man kann da ja auch essen und so. Ne? Das ist ja eher so ein traditionsreiches, schönes Etablissement, wo man eigentlich den ganzen Tag verbringen kann, oder?
Ja, das ist halt auch so ein bisschen aus der Tradition gewachsen, das Kaffeehaus. Also es war ja früher auch so ein bisschen Literatentreff und so.
Genau.
Also, genau.
Und das hast du halt in Deutschland komplett überhaupt nicht. Also das gibt es hier halt einfach nicht. Es gibt vielleicht ältere Cafés, aber es gibt, also
du meinst Zuckerschemmen.
Kaschem gibt es auch, genau. Aber es gibt nicht dieses traditionsreiche Kaffeehaus-Feeling. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich glaube, Berlin versucht das ab und an mal. Also ich glaube, das Café Einstein empfindet sich ein bisschen so als Kaffeehaus. Ich weiß nicht, ob man das kennt in Wien oder in Österreich, aber Café Einstein ist schon so in Berlin etwas, wo man sich dann trifft, gerade in Mitte im Café Einstein und den Tag dort verbringt und auch mal sein Proseccochen trinkt. Aber
naja, die ganzen Studenten verbringen ja auch ihren Tag bei Starbucks, weil es da gratis WLAN gibt im Vergleich zu allen anderen Restaurants in Köln und Berlin.
Kaufen sich den nicht Fairtrade 5 Euro Latte Macchiato um
oder
dann
einfach einen riesigen Americano, damit sie möglichst lange was zu trinken haben.
Das stimmt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, finde ich total schade, gibt es in Deutschland einfach komplett gar nicht und doof.
Ja, stimmt. Das stimmt tatsächlich. Wobei man dazu sagen muss, dass die Qualität des Kaffees in den Kaffeehäusern in Wien manchmal oder ja eigentlich eher öfter als seltener richtig schlecht ist.
Ehrlich?
Ja, ist so. Also da gibt's jetzt mit, also gibt's ja mittlerweile richtig gute Coffeeshops oder Specialty Coffee Lokale, die sich einfach richtig intensiv mit der Zubereitung von Kaffee beschäftigen und die auch richtig geile Bohnen haben, die richtig geile Röstungen haben. Und im Kaffee, ich finde, das Kaffeehaus, das lebt halt schon sehr von seinem Image und von eben dem, was du gerade beschrieben hast, so ein bisschen, dass man da sitzt und auch so ein bisschen Leute beobachtet, Zeitung liest und so. Aber des Kaffees wegen würde ich geht in manche schon, aber es gibt ganz viele in Wien, auch sehr bekannte, wo ganz viele Touristen hingehen, wo ich sagen würde, da würde ich keinen Kaffee trinken, ehrlich gesagt.
Ich war mal im Kaffeehaus mit euch und da haben wir was gegessen und ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das war so eine Süßspeise und das war so mit so, ich weiß nicht, fluffigen Baiser-artig oder so im ersten
Bezirk. Ach, Scheiterhaufen haben
wir
gegessen.
Ja, genau. Das war crazy.
Scheiterhaufen ist richtig geil. Also eigentlich ist es ja so ein bisschen ein Resteessen.
Ja, erklär mal kurz.
Also das kennt man nicht bei euch.
Nein.
Ne? Nein. Also eigentlich ist ein Resteessen. Das hat meine Oma auch immer gemacht. Also sie hat es mit Semmeln gemacht, also mit Brötchen, alte Semmeln, die werden dann in Milch getunkt und dann wird das so in eine Form geschichtet mit Äpfeln und die Äpfel werden in Zimt und Zucker gewälzt und dann wird das so geschichtet mit Rosinen manchmal auch noch und dann kommt eben eine Baiser-Haube, also sprich ein Eischnee drüber und das Ganze kommt dann ins Backrohr. Die Extended Version, würde ich sagen, ist dann mit Brioche, also so ein bisschen feiner. Ich glaube, die Version war auch mit Brioche-Teig auf jeden Fall.
Das war auf jeden Fall lecker.
Ja, aber kennt man besoffene Ritter oder arme Ritter?
Arme Ritter kennt man in Deutschland, ja.
Ja, das ist ja so ein bisschen ähnlich, oder?
Ja, wollte ich gerade sagen, als du das erwähnt hast, wie das passiert. Ja, aber gut, ich meine, arme Ritter ist letztendlich dann ohne was drauf, ne? Das ist dann nur das Brot so in Milch getunkt und gebraten.
Ist das nicht mit Pudding auch? Oder
nee,
mit?
Gar nicht.
Nein, okay.
Naja, gut. Du bist dran.
Schön. Ah, ich bin dran. Ja, mein Deutschland versus Österreich-Moment, den hatte ich schon oft. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich ist das Thema Schimpfen beim Autofahren. Mhm. Also es ist immer lustig, dass es gibt ja unterschiedliche Arten zu schimpfen. Also zum Beispiel die Italiener, wenn die schimpfen, dann hört sich das einfach immer gut an, finde ich. Also das kann man irgendwie nie jemandem böse sein, weil das hört sich einfach immer so nach Urlaub an.
Oh, von culo.
Ja, stronzo. Ich finde das immer super. Ja, das ist einfach cool. Und bei den Deutschen finde ich's, also die Deutschen schimpfen einfach anders als die Österreicher und es hat nie diesen ganz derben Touch, finde ich. Mhm. Also die Deutschen, die sagen dann einfach sowas wie, ey, fick dich.
Ja, das würde ich sagen.
Ja, ey, fick dich, ey. Ja. Und dann denke ich mir so, ja gut, mein Gott, komm, beruhig dich mal, ja?
Ja.
Aber wenn in Österreich, vor allem in Wien geschimpft wird, dann ist das sowas wie geschissen, du Arschloch. Also das hat immer sowas Derbes, ja, sowas richtig Unangenehmes, finde ich, was, das ist so niveaulos irgendwie. Weißt du, das hat aber einfach auch mit der Phonetik dieses Dialekts,
weil das auch so lang gezogen wird dann,
ja.
Ne?
Jetzt geschissen, du Arschloch. Ich reiß deinen Brustkorb auf und schiss aufs Herz. So, ja.
Sowas würde gesagt werden.
Zum Beispiel,
ich reiß deinen Brustkorb auf und scheiß dir aufs Herz. Das wäre mir viel zu anstrengend, wenn ich sauer wäre.
Da gibt's doch ganz viele andere Dinge. Aber ich sag nur, das ist so, es hat immer so was ganz Derbes, finde ich. Und ja, das ist bei den Deutschen nicht so. Wenn du einfach mal, weißt du, wenn du da in Köln am Fahrradweg gehst und ein Fahrrad rammt dich, dann sagst du einfach so, ey, fick dich. Aber der Fahrradfahrer, der bleibt gar nicht stehen und reagiert gar nicht, weil der ist das gewohnt. Aber in Wien würde der eine Vollbremsung einlegen und sagen, was ist mit dir, du Arschloch? So, ja.
Aber weißt du, was ich bei der Nummer total lustig finde, dass ich mich beim Autofahren oder so oder auch auf der Straße so über, da würde ich wahrscheinlich auch fiktig sagen, aber es hat bisher in meinem Leben nur ein Mann hinbekommen. Also weil ich würde niemals Freunde beschimpfen. Da bin ich irgendwie, das mache ich irgendwie nicht. Das ist nicht in meinem Wortlaut. Und es gibt einen Mann, der mich wirklich dazu getrieben hat, dass ich fick dich oder fuck you ziemlich oft zu ihm gesagt habe. Und dann merke ich, also wer mich so zur Weißglut treiben kann, sind eigentlich nur Fremde und richtig gestörte Typen anscheinend. Aber
was sagt das über diesen Menschen aus, dass er gestört ist einfach?
Dass er wahrscheinlich mich so sehr, oder dass er ein Trigger, der löst ja irgendwas in mir aus, dass ich so aggressiv werde, ne? Ja, der triggert mich wahrscheinlich irgendwie. Aber bist du jemand, der mal, du würdest ja auch nichts zu mir sagen. Ey, also im ernst gemeinten, sauren Zunfall, fick dich. Also nein, du würdest auch nichts zu mir sagen, geh scheißen. Weil sowas macht man ja irgendwie lustigerweise eher bei anderen fremden Menschen.
Ja, das ist eigentlich strange, oder? Ja. Fremde Menschen, die man gar nicht kennt, auf so einer Ebene irgendwie anzusprechen, ist irgendwie auch strange.
Total. Naja, ja. Gut.
Okay. Ja, ich bin generell jemand, ich schimpfe ab und zu zum Spaß. Da muss man immer aufpassen, dass es dann nicht so einen ernsten Charakter kriegt. Also mein Freund und ich zum Beispiel, wir machen manchmal so Spaß und sagen dann irgendwie Sachen zu uns. Aber wenn da jemand dabei ist, der uns nicht kennt und das hört, dann könnte der glauben, dass wir wirklich so miteinander reden, was natürlich nicht so ist, ja.
Ja, das stimmt. Lustig.
Das ist echt lustig.
Naja. Gut.
Naja, gut. wir haben auch noch ein Geständnis der Woche, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr hinkriegen zeitlich, ne?
Ich muss sowieso überlegen, was mein Geständnis gewesen wäre.
Ja,
was wäre dein Geständnis? Ich habe es dir eben erzählt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ja, ich weiß nicht,
Lass es uns für nächste Woche aufheben.
Okay, aber ich meine, wir müssen trotzdem noch ein bisschen Zeit füllen, weil wir haben 10 Minuten verloren wegen unserer technischen Fauxpas.
Das weiß ja niemand, das habe ich ja rausgeschnitten.
Ich weiß, aber deshalb sind wir ja gerade erst bei 37 Minuten.
Wir hatten Verbindungsprobleme. Nein, 10 Minuten haben wir nicht verloren, 5 wahrscheinlich.
Ja. Sicher?
Ja.
Der Alex ist einfach nicht mehr ans Telefon gegangen. Ich rufe da wie so eine Bekloppte an und red mit dem. Und der hat einfach aufgelegt und ist dann nicht mehr rangegangen.
Du meinst dann Skype?
Skype.
Es klingt so, als ob du jetzt mit so einem Festnetztelefon angerufen hättest.
Mit so einer Wählscheibe. Und ich hänge die ganze Zeit mit dem Hörer und in der einen Hand das Mikro, in der anderen Hand der Telefonhörer. Genau.
Ich habe mir letztes Mal überlegt, wenn ich mein Handy verliere, also ich bin letztes Mal am See gesessen in der Sonne und habe mit meinem Handy rumgespielt und habe mir gedacht, wenn mir das jetzt ins Wasser fällt, dann ist es weg, ja? Mhm. Also, weil wenn es kaputt ist, okay, dann hast du irgendwie, ja gut, ich habe auch ein Backup, stimmt eigentlich. Aber
was redest
stell dir
du?
Vor, naja, stell dir vor, das habe ich mir auch letztes Mal vorgestellt, ich stelle mir immer wahnsinnig viel vor. Also ich bin
du
immer.
Du hast einfach eine ganz tolle Vorstellungskraft.
Nein, ich habe einfach ein crazy brain. Ich denke immer über so viele Sachen nach, die niemals eintreten werden. Aber ich habe mir letztes Mal vorgestellt, was ist, wenn ich mich jetzt. Also habe ich den Müll rausgebracht, so nur in der Jogginghose und im T-Shirt und habe den Müll rausgebracht.
War er draußen, unfassbar.
Nee, ich war nicht draußen, das ist im Haus, aber aus meiner Wohnung.
Ja.
Und ich war ich habe den Müll rausgebracht und habe die Tür hinter mir zugezogen und habe gedacht, was ist, wenn ich jetzt den Schlüssel drinnen hätte und das Handy? Ich wüsste keine einzige Telefonnummer, die ich anrufen kann.
Ehrlich?
Also ich weiß nur meine eigene. Ich weiß keine einzige Telefonnummer.
Mhm. Ich schon.
Ja?
Ich weiß die von meiner Mutter, von meinem Vater, von meinem Stiefvater und von meiner besten Freundin Lisa.
Wahnsinn.
Ja, ne?
Das ist aber wirklich krass.
Aber das ist nur so, weil ich einfach ein krasses Brain bin.
Wer ist Lisa überhaupt?
Ja, hast du noch nie kennengelernt, ne? Lisa ist,
ja, ist eine richtig gute, beste Freundin.
Lisa kenne ich seit ich aus Deutsch.
Meine beste Freundin. Ich kenne dich jetzt, glaube ich, seit 6 Jahren und ich habe noch nie deine beste Freundin kennengelernt.
Also Lisa kenne ich jetzt, seit ich aus Griechenland zurück bin, also seit der 7. Klasse.
Okay, dann ist es deine langjährigste Freundin.
Und mit Lisa fahre ich einmal im Jahr eigentlich immer nach Berlin. Das werden wir dieses Jahr aus Gründen in eine andere Stadt verlegen. Und mit Lisa teile ich sehr viele wilde Partys im jungen Leben und sehr viele wilde Partys im älteren Leben und unfassbar tolle Gespräche. Wir sehen uns allerdings nicht so oft, da hast du wirklich recht, weil sie ist Lehrerin und das kollidiert.
Ja, Lehrer haben ja ganz wenig frei, das ist das Problem.
Ja, genau.
Ja. Das verstehe ich, ja.
Ja, so.
Okay.
Und die Nummer kenne ich auswendig.
Okay.
Ja.
Ja, schön, dass du meine nicht kennst.
Ja, weil, ich habe die einmal eingetippt und damit war es das, ne?
Ja, genau.
Ja.
Das ist ja, und heutzutage, man wechselt ja auch ständig Nummern irgendwie. Also man kriegt ja auch immer wieder von irgendwelchen Leuten, das ist meine neue Nummer oder so, ja.
Das stimmt, aber ich wechsle die jetzt nie wieder.
Nein?
Werde ich niemals tun.
Naja, ich hatte jetzt lange ein Firmenhandy, aber nachdem ich seit Anfang des Jahres selbstständig bin, muss ich mir jetzt wieder ein Privathandy nehmen.
Ich weiß.
Die erste Zeit bin ich ja mit zwei Handys rumgelaufen, das ist richtig scheiße.
Aber weißt du, was ich total lustig finde? Du hattest diese Nummer so lange, ne? Und ich will gar nicht wissen, wird irgendwer anders diese Nummer in der Firma bekommen?
Ja, sicher sogar. Mhm. Wahrscheinlich hat sie schon jemand anders.
Mhm. Schön. Ich mach demnächst mal den Test. Ich schick demnächst einfach mal ein lustiges Foto an die Nummer und gucke, was passiert. Und der dann so sagt, oh, schon wieder einer, der den Stranek erreichen wollte.
Ja, mach das mal. Also WhatsApp, glaube ich, geht nicht, weil den WhatsApp-Account, glaube ich, habe ich mitgenommen, wenn ich alles richtig gemacht habe. Aber SMS natürlich, ja klar.
Geil. Ja gut, ich werde es herausfinden, was da mit deiner alten Nummer los ist.
Ja, lass uns nächste Woche drüber sprechen. Okay. Dann hast du dich vielleicht auch an dein Geständnis der Woche erinnert.
Dann habe ich mich an mein Geständnis der Woche erinnert und dann habe ich auch super viel zu erzählen, weil ich dann auf der Naturweinmesse in Berlin gewesen war.
Ah, stimmt. Mhm. Richtig. Du fliegst ja nach Berlin.
Oh yes.
Da freue ich mich sehr. Ich fahre nach Bayern an den Bodensee für einen Termin diese Woche. Ich habe auch vielleicht ein bisschen was zu erzählen, aber wahrscheinlich nicht so viel Spannendes.
Weißt du, was lustig ist? Dass in dem Moment, wenn die Leute jetzt sonntags die Folge und in diesem Moment, wo ihr gerade die Folge hört, bin ich auf der Naturweinmesse und trinke richtig viele geile Naturweine.
Was willst du uns damit sagen?
Naja, ihr habt Spaß, weil ihr uns hört und ich habe Spaß.
weil du dich betrinkst. Ja.
Okay. Na gut, ne?